Die Jüdin
und der Kardinal.
Ein Stück von Leo Hiemer.
Die Jüdin und der Kardinal. In seinem Stück lässt Leo Hiemer zwei Personen aufeinandertreffen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.
Die Jüdin Lotte Eckert aus Augsburg.
Und den Erzbischof von München und Freising, Kardinal Faulhaber. Aus Tagebucheintragungen Kardinal Faulhabers entwickelte Leo Hiemer diese dramatische Geschichte. Am 28. Februar 1935 empfängt der Kardinal die junge Frau im erzbischöflichen Palais. Lotte Eckhardt und Kardinal Faulhaber begegnen sich an diesem Tag zum ersten Mal. Die letzte Tagebucheintragung Faulhabers, in der er von einer Unterredung mit Lotte Eckhardt berichtet, datiert vom 18. Dezember 1940. Es ist ihr 14. Besuch.
Ich möchte Ihnen zunächst Lotte Eckhardt vorstellen. Wer ist diese Frau, diese Jüdin, die da beim Münchner Kardinal vorspricht und nicht nur einmal, sondern über Jahre hinweg immer wieder? Lotte Eckhardt wird am 26. April 1904 in Augsburg geboren. Ihr Vater Karl Schwarz besitzt einen staatlichen Gebäudekomplex am Predigerberg in zentrumsnaher Lage, wo er ein Eisenwarengeschäft betreibt. Mehr als 20 Zimmer und Wohnungen sind vermietet. In dem Gebäude ist auch die historische Gaststätte zum Murenkopf untergebracht, in der Augsburgs berühmter Stadtbaumeister Elias Holl schon 1595 Hochzeit gefeiert hat. Karl und Anna Schwarz haben drei Töchter. Emily, Johanna und Charlotte Margarete, die jüngste, genannt Lotte. Die Familie wohnt damals in der Bahnhofstraße, später am Hermannsplatz. 1920 bezieht man eine herrschaftliche Wohnung in der Schätzlerstraße 13. Die jüdische Kaufmannsfamilie Schwarz zählt zum gehobenen Bürgertum. Karl und Anna Schwarz sind Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde, die zu den Reformgemeinden gezählt wird. 1917 wird die neue prächtige Synagoge eingeweiht. 1933 zählt die Gemeinde über 1000 Mitglieder. Seit der offiziellen Rückkehr der Juden in die Stadt und ihrer Gleichstellung mit allen bürgerlichen Rechten und Pflichten schreitet die Assimilation rasch voran. Man lebt mit christlichen Familien Tür an Tür. Zum Freundeskreis gehören auch Nichtjuden. Im Hause Schwarz legt man Wert auf Bildung. Alle drei Mädchen werden in die höhere Schule geschickt. Da es in Augsburg keine jüdische Schule gibt, besuchen sie die evangelische von Stettensche Höhere Mädchenschule und Erziehungsanstalt. Hier lernt auch Lotte zusammen mit ihren nichtjüdischen Klassenkameradinnen Englisch und Französisch, Deutsch und Mathematik. Jüdischer Religionsunterricht wird in der Synagoge erteilt. Lotte und ihre Schwestern sind höhere Töchter, für die eine Berufsausbildung nicht nötig erscheint. Doch Lotte kommt in der Notzeit nach Ende des Ersten Weltkrieges aus der Schule und lernt Sekretärin. Engen Kontakt hat sie zu ihrer Schwester Johanna, die in München Philosophie studiert und bald den Maler Josef Sechet heiratet. Johanna bringt einen Sohn zur Welt, der den Namen René erhält. Auch als die junge Familie Ende der 20er Jahre nach Berlin zieht, ist Lotte häufig zu Gast und lernt die mondäne Weltstadt mit mannigfacher Kultur und überbordender Lebenslust kennen. 3 Jahre arbeitet sie in der spanischen Niederlassung eines großen Augsburger Maschinenbauunternehmens als Sekretärin. Johannas Ehemann, der Maler Sechet, widmet Lotte sogar ein Ex Libris, eine kleine Druckgrafik, die als Eigentumsanzeige für Bücher diente. Sie spielt auf Spanien an und auf die Liebe. Die Ehe von Johanna und Josef Sechet wird geschieden. Aus Schuld des Mannes, wie es heißt. Johanna ist jetzt alleinerziehend. Später bringt sie ihren Jungen in einem Kinderheim unter, das reformpädagogische Ansätze verfolgt. Bei einem Aufenthalt in Paris lernt Lotte den 17 Jahre älteren Hauptmann außer Dienst, Wilhelm Eckert, kennen. Eckert stammt aus Ingolstadt. Schon sein Vater war bayerischer Offizier und auch Wilhelm hat diese Laufbahn eingeschlagen. Der Erste Weltkrieg beschert ihm eine Traumkarriere, die ihn bis in die Wilhelmstraße nach Berlin führt, wo er in der militärischen Stelle des Auswärtigen Amtes als Abteilungsleiter für die kulturelle Propaganda zuständig ist. Er verpflichtet Künstler für Auftritte im neutralen Ausland und darf ihnen gleich auch noch die nötigen Reisepässe ausstellen. Wilhelm Eckart hat eine Schwäche für das Varieté und lebt gern auf großem Fuß, was ihm am Ende des Krieges zum Verhängnis wird. Als Leiter der Auslandshilfsstelle Helsinki der obersten Heeresleitung Ausland macht er sich wegen seiner Eigenmächtigkeiten Feinde. Aus seinen hochfliegenden Plänen, nach dem Krieg in den diplomatischen Dienst einzutreten, wird nichts. Anzeigen wegen Betrug, Unterschlagung, Alkoholschmuggel und Ungehorsam gehen ein, die langwierige Ermittlungen nach sich ziehen. Der Fall ist tief. Obwohl alle Verfahren im Sande verlaufen, scheidet Wilhelm Eckart aus dem aktiven Dienst aus. Nicht einmal die Generalstabsuniform darf er mehr tragen. Er beginnt eine Karriere als Geschäftsmann in Berlin, die ihn auch wieder nach Finnland führt. Dort heiratet er eine Berliner Unternehmerstochter. 3 Jahre später wird die Ehe geschieden. Immer häufiger ist Eckart in zweifelhafte Affären verstrickt, wird angezeigt und verurteilt, hat den Ruf eines Hochstaplers, der sich Konsul nenne und einen fragwürdigen Doktortitel führe. Auf der Flucht vor seinen Gläubigern versucht er, seinen Aufenthaltsort zu verschleiern. 1931 residiert er im Münchner Luxushotel Königshof am Stachus, wo ihn eine Geliebte mit Essen versorgt. Wilhelm Eckart stellt ein Gesuch an die Direktion der Bayerischen Staatstheater, in dem er sich als Berichterstatter verschiedener auswärtiger Zeitungen ausgibt. Den Verantwortlichen kommt das Ganze komisch vor und sie erkundigen sich bei der Münchner Polizei nach diesem Wilhelm Eckart. Die Polizei weiß eine ganze Menge über ihn, von seinen Vorstrafen und finanziellen Engpässen. Und auch, dass er noch eine Freundin in Paris hat. Niemand anders als das Fräulein Lotte Schwarz. Auch Lotte wohnt in einem Luxushotel, im Résidence de la Concorde. Eckart schreibt seinen Gläubigern, er halte sich derzeit in Paris auf und werde bald nach Deutschland kommen, um seine Angelegenheiten zu regeln. Diese Briefe schickt er Lotte nach Paris, die sie dort in den Briefkasten zu werfen hat. Lotte weiß also, dass ihr Wilhelm in Schwierigkeiten steckt. Am 1. Januar 1933 zieht Lotte nach München. Am 1. Februar, nur 2 Tage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, tritt Lotte eine Stelle bei den städtischen Bühnen an, vermutlich als Sekretärin in der Verwaltung. Doch Lotte muss bald erfahren, was es heißt, im Dritten Reich als Jüdin zu leben. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums sieht die Entlassung sämtlicher Juden aus dem öffentlichen Dienst vor. Nach 3 Monaten wird Lotte aus den Diensten der Stadt München entfernt. Einzig und allein, weil sie Jüdin ist. Und noch eine bittere Erfahrung macht sie in diesen Tagen. Der zweite Ehemann ihrer ältesten Schwester Emily, Dr. Kurt Glaser, Sozialdemokrat und Jude, wird nach der Reichstagswahl vom 5. März 1933 verhaftet und als jüdischer Hetzer in das Konzentrationslager Sachsenburg gesteckt. Ihr Schwager kann deshalb nicht dabei sein, als sie am 24. August 1933 in München ihren Wilhelm heiratet. Ist es Liebe oder spielt auch das Kalkül eine Rolle, durch die Ehe mit einem Nichtjuden vor Verfolgung besser geschützt zu sein? Wilhelm wiederum dürfte sich von der Verbindung mit der Jüdin aus gutem Hause die Lösung seiner finanziellen Probleme versprochen haben. 1933 sind Ehen zwischen Juden und Nichtjuden noch nicht verboten und sogar eine katholische Trauung findet noch am gleichen Tag in St. Bonifaz statt. Die Jüdin Lotte Schwarz aus Augsburg gibt an, sie sei ohne Religion. Sie hat sich der jüdischen Religion wohl längst entfremdet und lediglich die jüdischen Feste im Kreise der Familie weiterhin mitgefeiert. Im Trauungsregister ist allerdings vermerkt, ohne Religion, doch israelitisch. Israelitisch dick unterstrichen. Es wird also ausdrücklich auf die Abstammung verwiesen, die ja mit dem persönlichen Bekenntnis rein gar nichts zu tun hat. Und noch etwas ist an dem Eintrag der Trauung in den Kirchenbüchern bemerkenswert. Die Dispens wegen Religionsverschiedenheit. Schließlich kann ein Katholik nicht ohne weiteres eine Jüdin heiraten, auch wenn sie angibt, keine Religion zu haben. Dazu bedarf es einer Ausnahmegenehmigung, in diesem Fall der Erzdiözese München und Freising, die 2 Tage vor der Hochzeit tatsächlich erteilt wird. 1933 wird in München nur für 7 Jüdinnen eine solche Ausnahmegenehmigung gewährt. Die konfessionsverschiedene Ehe von Lotte und Wilhelm Eckart hat also durchaus Seltenheitswert. Zugute kommt Wilhelm Eckart dabei wohl auch die persönliche Bekanntschaft mit dem Münchner Kardinal. Im April 1915 führt Eckart als junger Offizier prominenten Besuch durch die Schützengräben Flanderns. Niemand anders als den damaligen Bischof von Speyer und stellvertretenden bayerischen Feldprobst Michael von Faulhaber. Weil er sich bis in die vordersten Linien wagt, um den Soldaten dort den Segen zu spenden, erhält er von Kronprinz Rupprecht von Bayern das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Von dem jungen, schneidigen Offizier Wilhelm Eckart ist Faulhaber sehr angetan. Eckart weiß sich die Beziehung zu dem Geistlichen warm zu halten, der bald Erzbischof in München wird und den Titel eines Kardinals erhält. Hauptmann Eckart ist Faulhaber jedenfalls ein Begriff. Doch die Ehe von Lotte und Wilhelm steht unter keinem guten Stern. Eckart hat gesundheitliche Probleme. Unter anderem leidet er an einer Atemwegserkrankung. Das Jahr 1934 verbringt das Ehepaar auf Kur, erst in Meran, dann in Bad Reichenhall, wo auch Eckarts Eltern leben. Dort wird er von den Ärzten unter anderem mit Atemübungen behandelt, die auch Lotte erlernt, um sie mit ihrem kranken Ehemann zu praktizieren. Doch alle Bemühungen sind umsonst. Am 4. November 1934 verstirbt Wilhelm Eckart und hinterlässt eine tief trauernde Witwe. Lotte kehrt nach Augsburg zu ihrer Mutter zurück, die schon 1926 verwitwet ist. Ihre älteste Schwester Emily emigriert mit ihrem Ehemann Dr. Kurt Glaser nach Paris. In Berlin schließen die Nazis das Kinderheim, in dem Johannas Sohn René untergebracht ist, und verhaften die Leiterin. Sie soll die Kinder in jüdisch-marxistischem Sinn erzogen haben. Der Druck auf die Juden nimmt zu. Durch den Tod ihres Wilhelm fällt für Lotte der Schutz weg. Lotte trauert um ihren verstorbenen Mann und sucht nach neuen Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Das ist die Situation, in der sie am 28. Februar 1935, 4 Monate nach Wilhelms Tod, erstmals Kardinal Faulhaber aufsucht.
Nun zu Kardinal Faulhaber. Michael von Faulhaber wird am 5. März 1869 in Heidenfeld, Unterfranken, geboren. Er ist also 35 Jahre älter als Lotte. Der Vater ist Bäckermeister, die Mutter Bäckerstochter. Der Dorfpfarrer ermöglicht dem begabten Jungen den Besuch des Gymnasiums in Schweinfurt. 1883 wechselt er in das bischöfliche Knabenseminar Kilianeum nach Würzburg und besucht dort das königliche neue Gymnasium. Beim königlich-bayerischen 9. Infanterieregiment Wrede ist er einjährig Freiwilliger und wird Mitglied der Burschenschaft Normannia Würzburg. Er tritt ins Priesterseminar ein und wird 1892 zum Priester geweiht. 1895 wird er zum Doktor der Theologie promoviert. 1899 erfolgt die Habilitation. 1903 wird er ordentlicher Professor für alttestamentarische Exegese und biblische Theologie an der Universität Straßburg, damals noch deutsch. 1910 wird er zum Bischof von Speyer ernannt. 1913 erhebt ihn der Prinzregent Ludwig III. Von Bayern in den persönlichen Adelsstand. Mit Kriegsbeginn 1914 wird Faulhaber auch stellvertretender Feldprobst der Bayerischen Armee. Faulhaber hält flammende Predigten gegen die Feinde. Den Weltkrieg erklärt er zum Schulbeispiel eines gerechten Krieges. 1917 wird er zum Erzbischof von München und Freising ernannt, 1921 zum Kardinal erhoben. Die blendende Karriere eines Theologen und Kirchenführers. Die Niederlage 1918, das Ende der Monarchie in Bayern und die Räteherrschaft erlebt Faulhaber als nationale Katastrophe. Der Weimarer Republik steht der nationalkonservative Kirchenfürst kritisch bis ablehnend gegenüber. Auf dem Katholikentag 1922 in München sagt er, die Revolution war Meineid und Hochverrat. Katholikentagspräsident Konrad Adenauer widerspricht ihm klar und deutlich. Zu den Nationalsozialisten hält Faulhaber jedoch Distanz. 1930 sagt er, es handle sich um eine Weltanschauung, die mit der christlichen Lehre nicht in Einklang zu bringen ist. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten ändert sich Faulhabers Haltung. Er begrüßt den umfassenden Vertrag zwischen der neuen Reichsregierung und dem Heiligen Stuhl, der die Beziehungen zwischen Staat und Kirche neu regelt. Der Staat gibt der Kirche eine Bestandsgarantie, die die volle Autonomie in allen Glaubensfragen umfasst. Im Gegenzug erklärt die Kirche, sich aus allen politischen Fragen herauszuhalten und sich dem Regime gegenüber loyal zu verhalten. Faulhaber bedankt sich bei Hitler sogar mit einem Telegramm, in dem er schreibt: Gott erhalte unserem Volk unseren Reichskanzler. Das am 20. Juli 1933 unterzeichnete Reichskonkordat verpflichtet die deutschen Bischöfe sogar zu einem Treueeid gegenüber der Regierung Hitler. Faulhaber und die deutschen Bischöfe erkennen die neuen Machthaber als rechtmäßige, ja, gottgewollte Obrigkeit an, sehen in der NSDAP jedoch weiterhin einen weltanschaulichen Gegner. Vor Faulhabers Augen gibt es auch in München Übergriffe auf Juden und am 1. April den Boykott jüdischer Geschäfte. Doch für Faulhaber gibt es weit wichtigere Gegenwartsfragen als die Verfolgung der Juden. Obendrein ist er der Meinung, dass die Juden sich schon selber helfen können. Auch solle man den Nazis keinen Grund geben, die Judenhetze in eine Jesuitenhetze umzubiegen. Was Faulhaber über die Juden denkt, hat er im Advent 1933 in einer Reihe von Predigten offengelegt, die er dem Alten Testament und dem Judentum widmete. Für Faulhaber ist die jüdische Religion der Vorläufer des Christentums. Er unterscheidet jedoch genau zwischen den Juden vor und nach der Kreuzigung. Vorher seien die Juden Träger der Offenbarung gewesen, doch seit der Kreuzigung Jesu wandere der ewige Ahasver, der ewige Jude, ruhelos über die Erde. So räumt er auch ohne weiteres dem NS-Staat das Recht ein, gegen die heutigen Juden vorzugehen, um ihren angeblich schädlichen und zersetzenden Einfluss auf die Gesellschaft zurückzudrängen. Faulhaber enttäuscht auch die Hoffnungen antinationalsozialistisch eingestellter Katholiken auf ein Mahnwort an die neuen Machthaber. Auch Berichte der israelitischen Kultusgemeinde München über Haussuchungen und Beschlagnahmungen bleiben ohne nennenswerte Reaktion. Nur das Sterilisierungsgesetz ruft Faulhaber auf den Plan, da es gegen das katholische Sittenrecht verstoße. Er möchte seine Bischofskollegen zu einer Stellungnahme bewegen, vergeblich. In einer Predigt am 18. Februar 1934 nennt Faulhaber das nationalsozialistische Deutsche Reich unter seinem Führer Adolf Hitler einen christlichen Staat. Doch sieht sich Faulhaber im Zwiespalt zwischen öffentlich beteuerter Loyalität zum NS-Regime und dem eigentlich notwendigen Einspruch gegen die staatlich verordnete Verletzung des katholischen Sittengesetzes. Ein ums andere Mal bemüht sich Faulhaber, den NS-Staat der kirchlichen Loyalität zu versichern. In der Seelsorge, zu der auch die Spende des Heiligen Sakraments gehört, behauptet er jedoch, in einem Akt des Ungehorsams gegenüber dem NS-Regime, die Unabhängigkeit der Kirche. Genau die ist jetzt gefragt, als der 66-jährige Kardinal am 28. Februar 1935 Besuch von der 30 Jahre alten Witwe Lotte Eckhardt bekommt. Der Ausgangspunkt unseres Stückes.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben versucht, Sie über unsere beiden Protagonisten, die Jüdin Lotte Eckhardt und den Kardinal Michael von Faulhaber, zu informieren und klarzumachen, in welcher Situation Sie sich zu Beginn des Stückes befinden. Sie, die verfolgte Jüdin und religionslose Witwe,
und er, zugleich dem NS-Regime loyal ergebener Kirchenfürst und weltanschaulich erbitterter Gegner. Silvia Armbruster hat das Stück von Leo Hiemer inszeniert. Dass sie es in einen ganz und gar heutigen Zusammenhang stellt, mag manchen verblüffen. Sie stellt das Drama zwischen der Jüdin und dem Kardinal in einen medial vermittelten und sehr überraschenden Kontext, der sich aber als außerordentlich fruchtbar für das Spiel mit historischen Figuren und Dokumenten erweist. Die eigenwillige Musik von Rainer von Vielen und die originelle Choreografie von Anna Vita tun ein Übriges. Sie dürfen, ja müssen, neugierig auf Silvia Armbrusters Inszenierung von Leo Hiemers »Die Jüdin und der Kardinal« sein. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.